HR Info. Politik.
Mit Anne Bayer. Heute geht es um die Frage, 100 Jahre Frauenwahlrecht, ist Politik immer noch Männersache? Es ist heute selbstverständlich, wir Frauen dürfen wählen. Wir Frauen können Kanzlerin, Ministerpräsidentin und sogar Verteidigungsministerin werden. Wir können die Politik mitbestimmen, genauso wie Männer. Doch tun wir das auch? Ein Blick in das deutsche Parlament zeigt, scheinbar nicht. Politik machen hierzulande immer noch vor allem weiße, alte Männer. Zum Anfang der Sendung möchte ich vor allem nochmal Danke sagen. Danke an alle Frauen, die dafür gekämpft haben, dass ich und alle anderen Frauen selbstverständlich an Wahlen teilnehmen können, genauso wie Männer. Von der Historikerin Gisela Bock, einer Pionierin auf dem Gebiet der Frauen- und Geschlechterforschung, wollte ich wissen, an wen genau ich diesen Dank eigentlich richten soll.
Es waren so viele und ohne so viele wäre es gar nicht gelaufen. Aber trotzdem, das sind zum großen Teil Namen, die bis heute von großer Berühmtheit sind. Also in Deutschland muss man eigentlich drei nennen. Also Helene Lange, die 1896 eine berühmt werdende Broschüre zu dem Thema Frauenwahlrecht schrieb und für die bürgerliche Frauenbewegung, in der das Thema vorangetrieben hat. Dann die Anita Augsburg, die eine spezielle Frauenwahlrechtsorganisation gründete, 1902. Und dann muss man auch noch Clara Zetkin nennen, die für die Frauen der SPD stand, die aber leider jegliche Kooperation mit der sogenannten bürgerlichen Frauenbewegung verweigerte. Wenn ich jetzt auf die internationale Ebene gucke, da würde ich gern einen Namen nennen, Rosa Manus. Das ist eine Niederländerin, eine Jüdin, die auch eine führende Figur in dem internationalen Frauenwahlrechtsverband war. Der wurde 1904 in Berlin gegründet. Und diese Frau, die hat unendliche Verdienste um die internationale Frauenbewegung. Und als die Nazis an der Macht waren, wurde Rosa Manus abgeschleppt in das KZ Ravensbrück gebracht und 1942 ermordet. Und da hatten natürlich die deutschen Frauen schon längst das Frauenwahlrecht, also nämlich seit 1919. Und dann könnte man natürlich viele nennen. Also die sogenannten Suffragetten, die in England sehr militant waren, sind berühmt mit ihrer Chefin Emily Pankhurst. Aber jetzt reicht es mit Individuen.
Aber es war ja eine richtige Bewegung, die ja auch letztendlich dazu geführt hat. Sie haben ja auch gerade gemeint, es waren sehr viele Frauen, die das Wahlrecht dann ja erkämpft haben. Wann fingen denn die Frauen ungefähr so an, sich wirklich dafür einzusetzen?
Also man kann so sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Und einzelne, allererste Frauen, die das gefordert haben, öffentlich gefordert, das geht zurück bis in die Französische Revolution. Aber da kann man noch nicht von einer Bewegung sprechen. Und ab 1890 kann man von einer internationalen Frauenwahlrechtsbewegung sprechen, die da noch verschiedene Zuspitzungen hatte, eben zum Beispiel mit dieser Gründung 1904, dieser internationale Weltbund für Frauenwahlrecht. Also da ging es dann richtig los, auch mit Demonstrationen zwischen 1915 und 1928, da waren die meisten Einführungen von Frauenwahlrecht in Europa, muss ich sagen. Auch USA. Also das ist so ungefähr die Abfolge.
Ohne die Männer wäre das Ganze ja auch nicht gegangen. Würden Sie sagen, wurde das Wahlrecht der Frauen letztendlich von den Männern Ihnen dann auch geschenkt oder haben Sie sich das selber erkämpft?
Wir wollen auf keinen Fall die Männer übersehen. Es gibt einige, fast jedes Land hat eine bewundernswerte männliche Figur, die man den Vater des Frauenwahlrechts nennt. Das ist in Deutschland August Bebel und in Großbritannien ist es John Stuart Mill oder in Frankreich ist es Condorcet. Aber es gibt keine Bewegung unter Männern. Also die Präsenz von Männern innerhalb der Frauenwahlrechtsbewegung ist entweder null oder minimal. Was jetzt die Einführung des Frauenwahlrechts betrifft, natürlich, wenn es gesetzlich geführt wird und im Parlament sitzen nur Männer, dann waren es natürlich die Männer. Aber sie haben nicht dafür gekämpft, sondern es hat sich eine historische Situation entwickelt, in der es den machthabenden oder gesetzgebenden Männern sinnvoll oder produktiv erwies, den Frauen das Wahlrecht zu gewähren. Zumeist geschah das auf Druck der Frauen. Also in diesem Sinn haben die Frauen es sich erkämpft, auch wenn es nicht ein, sagen wir mal, bewaffneter Kampf war.
Sagt die Historikerin Gisela Bock. Von diesem Kampf um das Wahlrecht gibt es auch im Archiv noch einige Aufnahmen, so zum Beispiel von der Tochter der soeben erwähnten Emmeline Pankhurst, Christabel. Sie beide gehörten zu den Wortführerinnen der feministischen Frauenbewegung der Suffragetten in Großbritannien. Und von ihr ist diese historische Rede von 1906 überliefert, in der sie klar macht, die Frauen hätten schon lange genug auf das Wahlrecht gewartet.
They must be compelled by a united and determined women's movement to do justice in this matter. We have waited too long for political justice. We refuse to wait any longer.
Jetzt könnte man ja meinen, okay, Frauenwahlrecht in Europa. Ja, das ist wichtig, aber zumindest in Deutschland schon 100 Jahre lang selbstverständlich. Das Aber kommt nun. Es gibt durchaus Länder in Europa, da mussten die Frauen noch viel länger warten, zum Beispiel in der Schweiz. Hier wurde das Wahlrecht auf Bundesebene erst 1971 eingeführt, also vor knapp 50 Jahren. Und es gab sogar noch zwei Kantone, in denen es noch länger dauerte. Das waren die Kantone Appenzell-Ausserrhoden und Innerrhoden. Hier durften Frauen erst 1989 bzw. 1991 auf kommunaler Ebene wählen. Annegret Wigger ist damals von Deutschland in die Schweiz gezogen und hat dort Anfang der 80er Jahre, wie sie sagt, nach einem sehr patriarchalen Eherecht geheiratet.
Dass ich plötzlich nicht mehr über mein eigenes Lohnkonto verfügen konnte, dafür hatte ich aber sozusagen gratis den Schweizer Pass, ohne Dialektprüfung, ohne kompliziertes Einbürgerungsverfahren. Ich hatte in dem Sinn auf Bundesebene und Gemeindeebene bereits das Wahlrecht, nur nicht auf kantonaler Ebene. Aber das war natürlich sehr abstrus.
Warum die Schweiz so lange gebraucht hat, um auch die Frauen an die Urnen zu lassen, erklärt die ehemalige Professorin für soziale Arbeit damit.
Die Schweiz war ein sehr, sehr armes Land noch bis Anfang der 70er Jahre und hatte diese ländliche Tradition, wo diese Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern auf dem Land, also auf den kleinen Höfen mit Zubetrieb, mit Industrieheimarbeit, wo eine These jetzt so wäre, diese Beschäftigung überhaupt mit dem Leben und Überleben, das über diese religiöse häusliche Prägung, sowohl Arbeiterinnen wie Bäuerinnen gebunden an sozusagen der Aufrechterhaltung ihrer eigenen Lebensexistenz, dass das tatsächlich für viele Frauen überhaupt gar kein Thema war. Von daher also die Mobilisierung von unten kaum vorhanden waren. Es waren privilegierte bürgerliche Frauen, die sich dafür eingesetzt haben.
Und noch einmal kurz zur Ehrenrettung der Schweiz. Diese war in Europa nicht das letzte Land, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Das war 1984 Liechtenstein. Noch einmal kurz die Schweizerin Annegret Wigger. Sie hat mir noch erzählt, es gibt heute in der Schweiz ganz andere Probleme.
Der Rückzug aus dem Politischen. Also aktuell haben wir im Kanton die Situation, dass wir wieder eine reine Männerregierung haben. Das wird thematisiert. Aber ich selber bin politisch ja auch aktiv in der Partei, also bei den Sozialdemokraten. Wir finden einfach niemanden. Frauen, ich sag mal Frauen jetzt im Altersbereich von Mitte 30 oder Ende 30 und Mitte 50, haben alle Parteien extrem Mühe, Kandidatinnen zu finden.
Und mit diesem Problem ist die Schweiz nicht alleine.
HR Info. Politik.
Denn auch in Deutschland gibt es ähnliche Probleme. Wie sieht es denn hier mit der Frauenbeteiligung in der Politik aus? Das ist die Frage, die sich nach 100 Jahren Frauenrecht immer noch stellt und auf die meine Kollegin Anne-Kathrin Eutin nach einer Antwort gesucht hat.
Stimmen wir uns doch erstmal optimistisch auf das Thema ein. So geht sich die erste Google-Recherche doch direkt beschwingter an. Frauen in der Politik ins Suchfenster eingegeben und okay, Beyoncé, das war's. Eines der ersten Ergebnisse ist ein Video. Die 5 attraktivsten Frauen in der Politik. Plattenwechsel. Die 5 attraktivsten Frauen in der Politik. Ist das wirklich noch die Wahrnehmung nach fast 100 Jahren Frauenwahlrecht, 13 Jahren Kanzlerinnenschaft, 38 Bundesministerinnen und 6 Ministerpräsidentinnen in Deutschland? Angela Merkel, unzählige Male als Mutti tituliert, könnte von solchen oberflächlichen Rollenklischees sicherlich ein Lied singen. Könnte sie. Macht sie aber so gut wie nie. Vielleicht ihr Erfolgsrezept. Des Themas ist sie sich trotzdem bewusst, wie sie mit ihrem Seitenhieb auf die junge Union erst kürzlich gezeigt hat. Ihr Kommentar zu dessen Führungsriege:
Schön männlich, aber 50% des Volkes fehlen. Und ich sag Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Keine Angst, Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht.
Merkels Kabinett ist immerhin zu 40% weiblich. Der Bundestag aber hat mit knapp 31% den niedrigsten Frauenanteil seit 20 Jahren. Dazu beigetragen hat auch der Einzug der AfD. Bei ihr ist die Frauenquote von allen Parteien im Bundestag am niedrigsten, mit 11%. Deren Genderpolitik ist allerdings auch berühmt-berüchtigt. Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag:
Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft.
Dann hat er wohl noch nicht an der Basis gesucht. Die ist bei der AfD nämlich zu satten 83% männlich. Übrigens bei der CDU aber auch zu 3/4. Selbst bei den Grünen sind knapp 60% aller Parteimitglieder männlich. Nicht nur die Zahlen sprechen für sich. Wie stark die Rollenklischees in den Köpfen noch sind, zeigt beispielhaft eine Szene aus dem politischen Berlin vor ziemlich genau einem Jahr. Wir spielen sie mal nach. Es ist Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Die Berliner Staatssekretärin für Internationales, Sausan Schäbli, 39 Jahre alt, soll eine Rede halten. Der Vorsitzende und Ex-Botschafter Hans-Joachim Kiederlen will beginnen.
Die Staatssekretärin ist nicht da. Ich würde sagen, wir fangen mit den Reden dennoch an.
Staatssekretärin Schäbli aus der ersten Reihe:
Ich bin da, ich sitze genau vor Ihnen.
Kiederlens Antwort:
Ich habe keine so junge Frau erwartet. Und dann sind Sie auch so schön.
Wen hat er denn da erwartet? Naja, vermutlich Hans. Welchen Hans? Wie Zeit Online recherchiert hat, gab es seit 1949 mehr Staatssekretäre, die Hans heißen, als überhaupt Frauen in der Position.
Hans im Glück kann jeder sein.
Jeder, aber nicht jede. Mireille Mathieu bringt es hier auf den Punkt. Dabei gibt es eigentlich schon seit 2001 das sogenannte Bundesgleichstellungsgesetz, dessen Ziel: Geschlechtergerechtigkeit in allen Bundesunternehmen und Dienststellen. Das Problem dabei: Passiert das nicht? Auch egal. Es gibt keine Strafen. Im neuen Koalitionsvertrag steht jetzt dasselbe Ziel aber nochmal schwarz auf weiß.
Arrivederci, Hans. Das war der schönste Tanz.
Nee, nicht so vorschnell. Der Hans tanzt noch eine Weile. Denn auch hier erschöpft sich die Verbindlichkeit in Meldepflichten. Im Zweifelsfall also der Auskunft, dass die Behörde die vorgesehene Quote nicht erreicht. Summa summarum ist 2018 der Frauenanteil in der politischen Chefetage zwar fast repräsentativ, doch auf den Ebenen darunter sieht das ganz anders aus. Was Frauen vorerst bleibt: die Hoffnung auf Signalwirkung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner:
Die allererste Reihe ist ja häufig auch Vorbild für die, die nachwachsen. Also Mädchen und Jungs werden auch positiv konfrontiert mit Positivbeispielen, wie Männer und Frauen eben Politik in der ersten Reihe gestalten.
Sie wusste, die Zeit geht zu Ende. Sie wusste, bald wird es geschehen. Er gibt mir noch einmal die Hände. Und ich werde ihn lang nicht mehr sehen. Arrivederci!
Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Anne-Kathrin Eutin. Mehr Hans als Frau, das ist natürlich nicht überall so. Zum Beispiel hieß es bei der letzten Landtagswahl in Hessen Arrivederci für alle männlichen Direktkandidaten aus Frankfurt-Rödelheim und Benvenuto Miriam Dahlke. Die 29-jährige Volkswirtin ist die große Überraschungssiegerin der Landtagswahl und hat eines der 5 Direktmandate für Bündnis 90 Die Grünen geholt. Mit ihr habe ich gesprochen und wollte erst einmal wissen, was ihre Motivation war, in die Politik zu gehen.
Meine Motivation hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sondern einfach, dass ich mir überlegt habe, wie sieht es im Moment aus bei uns in der Gesellschaft, in der Welt und wie kann man da was verändern oder wie kann man eben seine Stimme ja gelten lassen. Und da dachte ich mir, es reicht nicht, auch wenn das sehr wichtig ist, es reicht nicht, sich nur zivilgesellschaftlich zu engagieren, sondern wo werden die Gesetze gemacht, wo ist praktisch die Macht und die ist in den Parlamenten. Und da hatte ich Lust mitzumachen. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Zeit, die man hat. Also mein politisches Engagement hat vor allem dann verstärkt angefangen, nachdem ich meinen Uni-Abschluss hatte.
Wie ist das denn so mit Ihren Altersgenossinnen? Wie haben Sie das da wahrgenommen? Das Interesse zum einen an Politik, beziehungsweise auch wirklich das Interesse, sich selber auch zu engagieren?
In meinem direkten Umfeld sind viele Personen, also Freundinnen und Freunde, auch bei den Pfadfindern zum Beispiel engagiert oder in NGOs oder in irgendwelchen Nicht-Parteien. Aber natürlich gibt es bei den Grünen auch viele Personen, die ich mittlerweile als meine Freunde bezeichnen würde, die sehr politisch engagiert sind. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass meine Generation sehr, sehr stark politisch aktiv ist.
Es ist ja aber so, dass man, wenn man jetzt in die Parlamente guckt, es nach wie vor viel mehr Männer gibt als Frauen. Im Bundestag sind es quasi knapp mal 31% weibliche Abgeordnete. Womit erklären Sie sich diese Schieflage?
Ich glaube, viele Frauen haben vielleicht für sich entschieden, dass sie ihren Schwerpunkt woanders sehen. Es ist natürlich auch ein Thema, wie alt ist man, in welcher Lebensphase befindet man sich gerade, hat man zum Beispiel kleine Kinder oder auch Kinder, die ein bisschen älter sind, aber um die man sich kümmert, weil eben die Verteilung so ist in der Familie oder man hat andere Angehörige, die man pflegt. Das sind viele Frauen, die diese Jobs überwiegend noch machen. Ja, und man muss sich auch überlegen, wann kann man denn politisch aktiv sein, wenn man zum Beispiel auch einen Vollzeitjob hat, dann ist das ja vor allem auch abends und am Wochenende, wo man vielleicht eben andere Aufgaben wahrnimmt, eben in dieser Verteilung.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, liegt es an Ihrer Meinung nach schon auch nach wie vor an den klassischen Rollenverteilungen, dass die Frauen eher die Reproduktionsarbeit übernehmen?
Ich würde sagen, es liegt schon an den Strukturen, die es Frauen, wenn sie eben in dieser klassischen Rollenverteilung sind, nicht einfach macht, politisch aktiv zu sein und da auch Verantwortung zu übernehmen, genau.
Aber es hat schon auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, das Sie zumindest anscheinend haben. Sie haben sich als Direktkandidatin aufgestellt, sind auch gewählt worden. Das heißt, Sie haben die Wähler und Wählerinnen auch überzeugt. Was ist denn da so Ihr Rezept?
Wie auch hier würde ich nicht sagen, dass das mit Frausein zu tun hat, sondern einfach mit mir als Person, dass ich eben gerne mit anderen Menschen rede, dass ich kommunikativ bin, dass ich eine Meinung habe, aber auch mit anderen Meinungen umgehen kann und genau diese Sachen braucht man, glaube ich, um ja in der Politik tätig zu sein. Und bei mir kamen ja mehrere Faktoren zusammen, denke ich, warum ich jetzt gewählt wurde. Also wir haben auch einen super Wahlkampf gemacht. Ich war eine Frau, eine Alternative zu den anderen Parteien, die sonst eher die Direktmandate gewinnen. Und es war natürlich auch eine super Agenda im Moment der Grünen, die ja viele Menschen überzeugt hat.
Da sind Sie sozusagen auf der Erfolgswelle auch mitgeschwommen. Trotzdem, es liegt auch an Ihnen, also zumindest darf man das nicht ganz außer Acht lassen. Wie werden Sie denn von Ihren männlichen Parteifreunden wahrgenommen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ehrlich gesagt habe ich jetzt nie das Gefühl, dass die mich anders beurteilen, weil ich eine Frau bin. Also besonders bei den Grünen ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass Frauen auch in der Politik sind. Wir haben ja schon seit es uns gibt, haben wir eigentlich das Frauenstatut. Das heißt, die ungeraden Listenplätze sind immer für Frauen reserviert oder Frauen vorbehalten. Und das bringt eine gewisse Ruhe rein, auch für beide Geschlechter, dass man eben weiß, die Hälfte der Listenplätze gibt es sowieso für Frauen. Da gibt es überhaupt keinen Stress, ja.
Das heißt, es liegt auch an Ihren Statuten. Da haben Sie ja zum Beispiel in Frankfurt auch ein sogenanntes Frauenstatut, was Sie nun erst vor kurzem wieder erneuert haben. Da ist zum Beispiel ein Teil der Satzung, dass sobald eine Frau bei einer Kreisversammlung nicht mehr auf der Rednerliste steht, wird die Debatte nur fortgesetzt, wenn die Versammlung insgesamt dafür ist. Was halten Sie denn von dieser Veränderung?
Ja, das Frauenstatut an diesem Punkt möchte das, glaube ich, einfach verhindern, dass Menschen der Meinung sind, das wurde alles schon gesagt, nur noch nicht von mir. Und es kommt manchmal vor, dass es oft Männer sind, die auch noch mal was dazu sagen wollen, obwohl eigentlich schon alles gesagt ist. Und das Frauenstatut erlaubt eben an dieser Stelle dann zu sagen, wenn jetzt keine Frau mehr was dazu beitragen möchte, überlegen wir alle zusammen, ob vielleicht noch Punkte offen sind, die nochmal gesagt werden müssten, oder ob man das Gefühl hat, die Redeliste könnte jetzt auch beendet werden. Das ist also eigentlich ein Korrektiv, was ich sehr gut finde.
Jetzt gab es ja vor einem, relativ genau einem Jahr, die Debatte, die unter dem Hashtag MeToo bekannt wurde. Sie ist aus den USA nach Europa geschwappt und hat sich diese Debatte, wo es um die Gleichberechtigung von Frauen und beziehungsweise um das sexistische Verhalten von Männern geht, hat sich das Ihrer Meinung nach auch auf die Politik ausgewirkt?
Also die MeToo-Debatte hat, glaube ich, bei den Grünen, zumindest so wie ich das jetzt beurteile, nicht so viele Wellen geschlagen, weil wir eigentlich schon relativ fortschrittlich sind, ja, was Gleichberechtigung angeht, aber es erhöht natürlich trotzdem nochmal die Aufmerksamkeit, sage ich mal. Also in diesem Frauenstatut, was Sie eben angesprochen haben, der Frankfurter Grünen, haben wir zum Beispiel jetzt auch festgelegt, dass es Sexismusbeauftragte geben soll, ja, an die man sich dann wenden kann, wenn man eben solche Erfahrungen macht. Und in meiner Wahrnehmung, was ich jetzt so außerhalb von den Grünen mitbekomme, wissen wir ja, dass zum Beispiel die SPD jetzt sagt, dass alle Ministerien auf Bundesebene auch paritätisch besetzt werden, also die Ministerposten und Ministerinnen. Und auch selbst Frau Merkel hat gesagt, Frauen in der Politik können nur gut tun.
Anlass für unser Gespräch ist dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht. Was haben Sie denn von unseren Vorgängerinnen gelernt? Und was meinen Sie, was können Sie selber auch weitergeben?
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich bewusst macht oder dass Frauen sich bewusst machen, ja, dass in den Parlamenten im Moment im Schnitt etwa ein Drittel Frauen nur vertreten sind und zwei Drittel Männer. Aber die Gesetze werden ja für alle gemacht und der Prozentanteil in der Gesamtbevölkerung sieht ja ein bisschen anders aus. Deswegen, solange das noch so verschoben ist, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass sogar mehr Frauen als Männer sich motiviert fühlen, in der Politik mitzumachen. Und man kann das ja auch ausprobieren und braucht da auch keine Angst haben. Und auch die Menschen, die sich nicht politisch engagieren möchten, ganz wichtig ist dann überhaupt wählen zu gehen. Also ich glaube, als das Frauenwahlrecht kam vor 100 Jahren, da lag die Frauenwahlquote bei über 80%. Und es wäre doch toll, wenn wir das wieder schaffen oder sogar übertreffen können.
Diese durchaus optimistische Zukunftsperspektive vertritt Miriam Dahlke, frisch gewählte Direktkandidatin der Grünen aus Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Es gibt sie, die mächtigen Frauen in der Politik. Eine von ihnen ist unsere Bundeskanzlerin. Angela Merkel war 18 Jahre lang an der Parteispitze der CDU. Jetzt hat sie ihren Rückzug von diesem Amt angekündigt. In der Diskussion um ihre Nachfolge sind vor allem drei Namen im Rennen: Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Amt sollte jedoch in Frauenhand bleiben. Das meint zumindest Staatsministerin Annette Wiedmann-Mautz. Sie ist Vorsitzende der Frauenunion.
Ich begrüße sehr, dass wir eine breite Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten haben. Alle stehen sie für die Grundüberzeugungen der CDU. Sie haben unterschiedliche Profile, bringen unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen mit. Auswahl zu haben ist schön, aber die Frauenunion freut sich natürlich auch, dass wir eine besonders erfolgreiche Kandidatin in dieser Riege haben.
Für die Vorsitzende der Frauenunion spricht noch etwas für Annegret Kramp-Karrenbauer.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer politischen Laufbahn sehr stark bewiesen, dass sie erfolgreich regieren kann. Sie hat eine breite Ressortkompetenz, sie hat verschiedene Ministerien geleitet, war viele Jahre Ministerpräsidentin. Sie ist auch mutig, sie scheut auch nicht die politische Kontroverse, sie kann Wahlkämpfe gewinnen. Und was mir besonders imponiert ist, ihre authentische Art. Sie kann den Menschen zuhören, sie kommt mitten aus dem Leben und sie hat die Fähigkeit, die unterschiedlichen Strömungen in der Partei zusammenzubinden. Sie steht für diesen Ausgleich und damit auch für den Anspruch, Volkspartei zu sein.
Ob die CDU weiterhin von einer Frau geführt wird, es wird sich zeigen. Zum Abschluss der Sendung hätte ich noch eine ganz andere Frage. Es gibt weltweit momentan drei Parlamente, in denen tatsächlich sogar mehr Frauen sitzen als Männer. Welche sind das? Ich wette, Sie hätten die Antwort auch nicht gewusst. Das sind Ruanda, Kuba und Bolivien. Das war die Sendung Politik. Diese gibt es auch als Podcast zum Herunterladen und zwar auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.